Wir haben also die Herausforderung für die Teams, dass sie nicht nur die Modernisierung machen müssen, im Sinne von, sie müssen ihre gesamte Anwendung von der Softwarearchitektur umbauen, das heißt einen Monolithen aufsplitten, eventuell Microservices, sich Gedanken über neue Frameworks machen, über die gesamte Infrastruktur, wie das da funktioniert. Sondern sie müssen zusätzlich auch noch das ganze Cloud-Native ready kriegen und in Container reinbauen und in irgendwelche neuen Pipelines gießen. Und das, was du ja auch schon sagtest, das Bestandsgeschäft muss ja weiterlaufen, das kann überfordern. Und das Bestandsgeschäft hat natürlich irgendwie höchste Priorität, weil wenn wir morgen keinen Joghurt mehr verkaufen, ist das schön, dass wir in der Cloud jetzt laufen, aber das bringt natürlich gar nichts.
Codes und Schmerzlos, dein Podcast aus dem Home of IT von Rewe Digital. Heute sprechen wir über Cloud.
Hallo und willkommen zum Podcast. Heute möchten wir mit euch über unsere Hybrid Cloud Transformation sprechen. Wir haben von unserem Management den Auftrag bekommen, unsere Anwendungsstacks zu modernisieren. Anwendungen, die bisher nur auf VMs lauffähig waren, werden von uns Cloud-ready gemacht, sodass sie sowohl in unseren On-Prem-Data-Centern, auf unserer Private-Cloud-Infrastruktur, als auch bei den Hyperscalern laufen können. Mein Name ist Felix Becker, ich arbeite im Team Custom Development Platform und meine beiden Kollegen Michael Stellmach und Michael Hansen, wir haben es heute besonders einfach mit zwei Michaels, wollen euch heute erzählen, was diese Transformation in der Praxis für uns bedeutet und wie wir da vorgehen. Bevor wir damit loslegen, möchten wir uns aber erstmal vorstellen. Michael, möchtest du beginnen?
Ja, hallo und guten Morgen auch einmal von meiner Seite. Ich bin Michael Stellmach. Arbeite bei der Rewe Digital seit 2018 und bin seit Anfang an bei demselben Team, und zwar beim Produkt Beschaffungssteuerung. Wir sind im Team ungefähr 10 Leute und sind für die Sicherstellung des Warenflusses zwischen einem Lager und einem externen Lieferanten zuständig, aber auch zwischen zwei internen Lagern. Und hier geht es zum Beispiel vor allem um Warenbestellungen, aber auch um die Wareneingänge für diese Bestellungen. Bei uns im Team sind wir meist backendseitig unterwegs, bieten aber auch dem Endanwender eine Web-Applikation, so eine Art Bestellübersicht, in dem der Disponent in einem Lager zum Beispiel der Stand oder Status der Bestellung nachverfolgen kann. Also sprich, wurde die Bestellung richtig angelegt? Gab es Änderungen oder wurde die Bestellung zum Beispiel storniert? Aber auch jegliche Wareneingänge auf diese Bestellung. Und wenn ich mal im Office bin, arbeite an dem Standort Pots, Köln Pots.
Moin auch von meiner Seite. Ich heiße auch Michael und ich bin wieder Felix, DevOps in der Custom Development Plattform. Ich bin jetzt seit ungefähr 4,5 Jahren bei der Rewe mit dabei und am wunderschönen modernen Standort in Kiel eigentlich beheimatet und heute hier mal zu Gast. Die CDP oder Custom Development Plattform ist, wie der Name schon andeutet, ein Plattformteam, damit eigentlich auch nur wirklich ein Plattformteam von sehr, sehr vielen. Unsere Kernaufgabe besteht im Wesentlichen darin, unsere Produktteams beziehungsweise speziell unsere Softwareentwickler bei ihrer CI/CD zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie sich auf ihre Kernaufgabe, nämlich das Entwickeln von Software, konzentrieren können. Und wir unterstützen eben weitgehend bei der CI/CD drumherum. Michael, wenn wir zum heutigen Thema der Hybrid Cloud Transformation kommen, was bedeutet das denn ganz konkret für dich und für dein Team?
Ja, für unser Team war das eine komplette Umstellung. Das heißt, wir müssten uns mit einem komplett neuen Technologie-Stack auseinandersetzen. Beispielhaft Spring Boot, Camunda, Kubernetes und Kafka. Und wir müssten uns erstmal das notwendige Know-how besorgen und müssten natürlich das ganze Team erstmal etwas umorganisieren, da auch die aktuelle Anwendung weiter bearbeitet und weiterentwickelt werden müssen. Wir bekommen auch ständig neue Anforderungen und deshalb könnte man nicht das komplette Team einfach mal auf diese Transformation umswitchen. Die bestehenden Systeme müssen laufen. Wir müssen uns auch erstmal das ganze Know-how, also sprich Schulungen oder Selbststudium, organisieren und dann halt mit der Implementierung anfangen. Und da waren wir auch Gott sei Dank nicht alleine bezüglich der Kubernetes-Konfiguration, Container, Images, alles drum und dran, bekamen wir Hilfe von einem Team. Das heißt, es wurde ein Kollege komplett in unsere Sprints integriert und wir hatten halt täglich mit ihm bestimmte Sessions, wo wir halt das Ganze zusammen konfiguriert haben. Des Weiteren müssen wir natürlich nach und nach weiteren Kollegen aus dem Team einarbeiten, damit die auch auf demselben Level sind und dieselben Kenntnisse in dem Bereich haben. Und da hätte ich auch eine Frage an euch. Da ich jetzt euch mehr oder weniger persönlich kennengelernt habe, sehe ich öfters irgendwelche Posts oder Nachrichten von euch, also ziemlich oft. Und ich stelle mir das so vor, ihr seid so gesehen die einzige Anlaufstelle, was die Transformation angeht. Und wie handelt er den ganzen Ansturm von Anfragen? Er hat bestimmt auch irgendwelche Sprints und eigene Anforderungen im Team. Wie managt er das Ganze?
Ja, klar, die Transformation beinhaltet auch für uns natürlich einige Herausforderungen. Für das Verständnis voraus muss ich vielleicht sagen, dass wir mit unserem Angebot ungefähr 150 Produktteams unterstützen und diese auch unser Angebot ganz unterschiedlich nutzen. Wir verstehen uns selbst als Enablement-Team. Und nun ist es so, dass die Teams, was die Cloud-Native-Software-Entwicklung anbelangt, mit einem ganz unterschiedlichen Skillset auf uns zukommen. Also wir haben sowohl die Softwareentwickler, die schon sehr, sehr viel Erfahrung mit sich bringen, als auch eben die noch eben relativ unbefleckt unterwegs sind. Und einige kennen es auch noch eher, dass sie in einen Golden Cage gesteckt werden, wobei wir für uns eher den Ansatz verfolgen, dass wir einen Golden Pass anbieten wollen. Das bedeutet, wir machen wenig feste Vorgaben. Wir bieten eigentlich nur einen Pfad an, der genutzt werden kann. Aber wenn ein Produktteam von diesem abweichen möchte, dann kann es das jederzeit tun und ist zum Beispiel frei in der Wahl der Programmiersprache. Aber wie gesagt, wir verstehen uns eher als so ein Enablement-Team, was dann eben einen Golden Pass anbietet. Und es ist halt sehr wichtig, dass unsere Teams halt dabei möglichst autonom arbeiten können, für sich arbeiten können und wir nur so eine Referenzpipeline anbieten und damit eben so einen möglichen Weg aufzeigen.
Vielleicht ist da auch nochmal ganz spannend zu erzählen, wo wir da eigentlich herkamen. Wir haben vor längerer Zeit noch eine einzige Standard-Pipeline gehabt in einem Build-System. Da war alles komplett vordefiniert. Es gab wirklich ein ganz, ganz enges Korsett. Das hatte den für uns riesigen Vorteil auch als Plattformteams, dass wir natürlich unheimlich effizient arbeiten konnten. Eine Pipeline für alles. Aber das hat sich in den letzten Jahren natürlich alles gelockert, wie Michael jetzt auch gesagt hat, dass wir da eigentlich eine Technologieexplosion erlebt haben und das auch bis zum gewissen Grad natürlich ermöglichen wollen. Und das Mindset ist, dass wir sagen, wenn wir unser Angebot gut genug machen in der CDP und unsere Pipelines angenehm genug von der Nutzung machen, dann nutzen sie die Teams auch freiwillig, weil es ist schon so, dass wir zwar eine hohe Freiheit in den Produktteams haben oder eine technische Autonomie, allerdings haben wir natürlich auch nicht funktionale Anforderungen an die Teams. Das heißt, die müssen in ihren Pipelines Security Scanning machen, irgendwelche Quality Gates für Softwarequalitätmessung machen und. Und wenn ein Team sagt, sie möchten das selber bauen, dann müssen sie halt alles das erfüllen. Und wenn sie von uns den Golden Path nehmen, den wir da versuchen anzubieten und immer wieder zu verbessern, dann haben sie das halt alles built-in. Und so die große Challenge, finde ich, ist, dass wir einfach unheimlich viele Technologien bedienen müssen und gleichzeitig, wie du es auch schon gesagt hast, Michael, ganz viele Teams, die auf ganz unterschiedlichem Niveau starten. Wir haben welche, die meckern uns an und sagen, hey, seit 3 Stunden ist Node.js in der neuen Version draußen, warum habt ihr das noch nicht? Und wir haben halt Leute, die ganz valide sagen, ich entwickle hier Java Enterprise, lass mich doch mit einem Container in Ruhe. Und das unter einen Hut zu kriegen, das ist immer so das Schwierige, wo wir auch relativ viel dann über Support und ähnliches regeln und versuchen, da einfach viel Zeit reinzustecken, die Teams selber zu enablen und weniger da die starren Vorgaben zu machen.
Michael, du hast vorhin erwähnt, ihr unterstützt bei der Transformation ungefähr so 150 Teams. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so spät abends, auch wenn ich bereits auf der Couch liege, Nachrichten von euch sehe. Ist auf jeden Fall eine Top-Leistung, müsste ich nur so gesagt haben.
Ja, vielen Dank für das Kompliment. Schön, wenn man so positiv wahrgenommen wird. Ja, damit wir das Ganze so, was wir jetzt ausgeführt haben, auch handeln können, verfolgen wir im Prinzip ein Community-Gedanke. Das heißt, dass unsere Produktteams jederzeit bei uns und unseren Angeboten halt auch wirklich mitwirken können, uns zum Beispiel Merge-Requests stellen können, Verbesserungen vorschlagen können, was unsere Pipelines angeht, weil natürlich sind wir nicht überall wirklich der Experte und können nicht jetzt sagen, ja, in Java müsst ihr so lang laufen, in JavaScript so lang und in, keine Ahnung, Rust wieder ganz anders. Dafür sind wir nicht die Experten, sind auch sehr auf Input von den Produktteams eben angewiesen. Und das versuchen wir natürlich überall zu leben und eben auch entsprechende Angebote zu machen. Ferner versuchen wir halt über verschiedene Support-Formate, Angebote halt dort auch Kanäle zu schaffen, und auch dort Raum zu geben für den Community-Gedanken. Das bedeutet, wir treffen uns zum Beispiel wöchentlich zu einem Open Space. Da kommt die Community zusammen, wer eben möchte, wer gerade Zeit hat. Dort stellen wir uns den Fragen, aber es passiert auch, dass halt dann die Community selber diese Fragen sich beantwortet. Also, dass wir gar nichts sagen müssen, sondern dass natürlich da ein anderer Experte, der gerade in der Runde mit dabei ist, dann eben drauf eingehen kann. Und ganz wichtig, um überhaupt das alles überhaupt zu handeln und zu schaffen, ist natürlich Automatisierung. Überall, wo es nur geht, versuchen wir, Dinge zu automatisieren.
Das ist eine ganz wichtige Lesson Learned. Das finde ich persönlich, macht den Spaß, in so einem Team wie der CDP zu arbeiten. Weil man könnte brutal sagen, wer nicht automatisiert, der stirbt. Wir merken, dass sobald wir eine Lösung bauen, die irgendwie supportaufwendig ist und nicht so diese Produkterfahrung liefert, wie Apple sie mal haben möchte, dann packt es aus, ist es selbsterklärend, es funktioniert. Dann stehen halt plötzlich die 150 Teams da und sagen so, wie funktioniert denn euer neues Pipeline-Template hier? Wieso klappt das denn nicht? Oder irgendwelche Fehler passieren. Und das heißt, wir müssen es vernünftig qualitätssichern, wir müssen es ordentlich durchtesten. Das Ganze, was du auch vorhin sagtest, Michael Stellmach, jetzt mit der Anwendungsentwicklung, ihr müsst ja auch noch den bestehenden Betrieb weiter gewährleisten, dass wenn wir unsere Plattform jetzt weiterentwickeln, natürlich auch noch die bestehenden Pipelines alle weiter funktionieren und Co. Das ist ein ziemlicher Spagat. Und wir versuchen, das Support-Niveau eigentlich, soweit es geht, genau über Automatisierung, über gute Produkt-UX, das ist so die Erfahrung, zu reduzieren. Wir haben noch neben unseren Teams-Kanälen, wo man uns ansprechen kann, wo so der direkte Kontakt für kleinere Anliegen ist, die wir einfach schnell bearbeiten wollen. Weil wir sagen, es ist doof, wenn jemand darauf wartet, dass wir irgendeine Freischaltung machen und dann kann er nicht weiterarbeiten, das ist blöd. Da haben wir so niederschwellig Teams-Kanäle für. Haben wir zum Beispiel auch noch jetzt ein Sprechstundenformat eingeführt, dass wir gesagt haben, wenn jemand ein komplexeres Anliegen hat, dann kostet uns das natürlich auch wieder so viel Zeit. Trotzdem hat das für uns eine Daseinsberechtigung, dass wir da Unterstützung leisten, aber dann halt in definierten Zeitslots, sodass wir halt eine ordentliche Support-Baseline haben und dann trotzdem noch zur Arbeit kommen. Und was ich ganz schön von der Entwicklung zu sehen, also gesehen habe, ist, dass wir auch merken, wie so die Firma, wo ja zigtausend Leute arbeiten, Stück für Stück auch diese Kompetenzen aufbaut. Wir haben, als das anfing mit Kubernetes, zum Beispiel ein Format gehabt, wie hieß das? Das Prod-Chapter hieß das, genau. Wo wir ein Prod-Chapter gemacht haben, das hieß, wenn neue Produktteams auf die ersten Kubernetes-Cluster, die bei uns on-prem gelaufen sind, draufgekommen sind, mussten die ihre Workloads den anderen Leuten vorstellen, die schon in Produktion laufen. So nach dem Motto, gute auf gute Nachbarschaft, weil wir uns noch nicht so sicher waren zu Anfang, ob wir das alles sauber isoliert kriegen und es auch überhaupt ein unheimlich hilfreiches Format war, dass wenn so die ersten Leute in Produktion gehen mit ihrer, oder wenn man das erste Mal in Produktion geht mit seiner Anwendung auf Kubernetes, dass einfach Leute, die diesen Weg gegangen sind, da schon mal drauf schauen. Und inzwischen ist dieses Prod-Chapter zum Beispiel gar nicht mehr so stark nötig, kann noch bei Bedarf gemacht werden, weil wir einfach merken, dass der Reifegrad der Plattform oder auch das Skill-Level der Leute weiter ansteigt, sodass wir die ganz großen Basics oder die ganz groben Basics einfach nicht mehr gebraucht werden oder noch bei Bedarf angefragt werden können. Und das ist eigentlich ganz cool zu sehen. Das dauert halt Jahre, bis man so ein Know-how aufgebaut hat und so eine Plattform reift, aber man kommt dann da auch irgendwann hin. Und das ist, finde ich, mal ein sehr belohnendes Gefühl. Jetzt haben wir ganz viel erzählt, was so die CDP anbietet und was so unser Mindset ist. Können wir nochmal den Reality-Check machen? Michael Stellmach, stimmt das? Nimmst du das auch so wahr? Und was sind eigentlich, wo steht ihr gerade bei eurer aktuellen Reise? Was sind so gerade die Herausforderungen, wo ihr das Ganze transformiert?
Also wie gesagt, wir sind ja immer noch in der Phase, wo wir die Erfahrungen sammeln. Einen kleinen Prozess haben wir schon transformiert und dieser Prozess befindet sich aktuell in der Pilotphase. Das heißt, wir gucken, ob die Logik dahinter stimmt und vergleichen dann so ein bisschen die Daten mit dem Prozess oder Anwendung, die aktuell produktiv läuft, und sind jetzt auch dabei, einen weiteren kleineren Prozess zu transformieren. Wir holen uns auch im Team das notwendige Know-how dazu, das heißt, die Kollegen besuchen bestimmte Schulungen wie Camunda, und wir müssen auch daran denken, unseren Third-Level-Support auch auf das gleiche Niveau zu bringen, weil die sind die erste Anlaufstelle, falls irgendwie ein Produktionsproblem gibt, und die müssen dann auch wissen und mit den neuen Technologien und Anwendungen umgehen können. Auch im Dev-Bereich müssen wir dafür sorgen, dass unsere Dev-Kollegen auch mit denselben Technologien arbeiten können und planen dann halt nach und nach weitere Prozesse zu transformieren.
Wie sieht das, nochmal kurz nachgehakt, einfach aus Neugier, schneidet ihr jetzt aus einem Monolithen, der bei euch läuft, Microservices raus und deployt die Stück für Stück auf Kubernetes, oder wie geht ihr da vor?
Genau, wir haben halt mehrere Module und als erstes haben wir ein Modul ausgewählt, der nicht so groß entwickelt ist. Also ja, der hat schon einige Sub-Anwendungen drin, aber die lassen sich halt eher einfacher zu transformieren, weil die sind halt nicht so groß wie andere entwickelt. Und die etwas größere Monolithen, da wissen wir schon, dass wir es jetzt zeitlich nicht schaffen. Und da wollen wir einen weiteren Ansatz verfolgen, und zwar die Container-VM.
Das ist ein cooles Stichwort nochmal, weil das ist nochmal eine unheimlich wichtige Lesson Learned, die wir auch hatten. Wenn wir ein Produktteam haben, was total Kubernetes, Cloud-Native-Aware ist und auf der grünen Wiese startet, dann ist das natürlich relativ leicht, das direkt alles Cloud-Ready hinzubekommen und sauber zu bauen. Wenn ich aber ein Produktteam habe, was einfach sehr viel Erfahrung zum Beispiel im JEE-Bereich hat und hat aber auch einen Monolithen gebaut, der darauf angewiesen ist, auf eine bestimmte Art und Weise deployed zu sein, dann löse ich den nicht mehr eben ab. Ich stecke den mal nicht eben in einen Container rein, weil für uns war seitens unseres Schwesterteams der Container-Plattform immer wichtig, dass wenn wir so ein Kubernetes-Cluster aufbauen oder mehrere Kubernetes-Cluster aufbauen, wir auch direkt die Spielregeln, wie sie in der echten Cloud sind, befolgen. Das heißt, es gibt nicht irgendwelche Wartungsfenster, wo Nodes gewartet werden und wo irgendwelche Downtimes sind, sondern es gibt ganz klar die Regel, du musst so eine 12-Factor-App bauen, wenn du da laufen möchtest, weil wir ziehen zum Beispiel jederzeit im laufenden Betrieb einfach Nodes raus. Es gibt nicht irgendwie stabile Hostnames und. Das sind so Dinge, wo so ein klassischer JBoss Enterprise-Server oder was auch immer da durchaus Probleme mit haben kann. Und wir haben also die Herausforderung für die Teams, dass sie nicht nur die Modernisierung machen müssen im Sinne von, sie müssen ihre gesamte Anwendung von der Softwarearchitektur umbauen, das heißt einen Monolithen aufsplitten, eventuell Microservices, sich Gedanken über neue Frameworks machen, über die gesamte Infrastruktur, wie das da funktioniert, sondern sie müssen zusätzlich auch noch das ganze Cloud Native ready kriegen und in Container reinbauen und in irgendwelche neuen Pipelines gießen. Und das, was du ja auch schon sagtest, das Bestandsgeschäft muss ja weiterlaufen, das kann überfordern. Und das Bestandsgeschäft hat natürlich irgendwie höchste Priorität, weil wenn wir morgen keinen Joghurt mehr verkaufen, ist das schön, dass wir in der Cloud jetzt laufen, aber das bringt natürlich gar nichts. Und der von dir erwähnte Container-VM-Ansatz war da zum Beispiel so ein Zwischenschritt, der jetzt gebaut wird von einem anderen Team, was auch in der Nähe von uns läuft, wo man gesagt hat, okay, wir bieten auf klassischen VMs noch Betrieben eine sogenannte Single-Container-VM an. Da kann man seine Anwendung schon mal in einen Container reinbauen. Der Container wird aber so deployed, dass es sich noch anfühlt wie ein klassisches VM-Deployment, sprich stabiler Hostname, stabile IP und, damit man so Stück für Stück diese Transformation machen kann und nicht Big Bang das Ganze umstellt. Und das fand ich wieder persönlich eine sehr coole und realistische Geschichte, diesen Ansatz zu verfolgen, dass man sagt, wir mal gucken, was ist mit den Leuten und mit dem Tech-Stack, den wir halt gerade haben, möglich. Ist auch was bei Rewe extrem gut funktioniert, dass man eben auf die Menschen guckt, die da gerade mitarbeiten müssen und nicht einfach sagt, wir wollen jetzt die Architektur XY durchsetzen. Und deshalb halt dann genau sagt, okay, wir haben schon mal einen großen Wert, wenn die Workloads alleine schon mal in Container reingebaut sind, auch das baut Know-how auf. Und wenn man dann ins kalte Wasser springt und auf Kubernetes möchte, ist das halt für manche Teams einfach dann der Schritt danach, wenn sie sagen, wir müssen da noch Wissen und Know-how aufbauen oder auch unsere Anwendung entsprechend transformieren, dass die überhaupt damit klarkommt.
Ja, ganz wichtig, ganz schön, dass du das nochmal erwähnt hast, weil wir sehen ja auch, dass der Schritt direkt in die Cloud für ein Team, was noch nicht diese Kompetenzen besitzt, sonst ein sehr großer sein kann. Und da ist die Container-VM natürlich ein schöner Zwischenschritt, um dem Problem zu begegnen. Ja, was sind sonst für uns oder für die nahe Zukunft unsere Herausforderungen? Also ich habe ja schon mittendrin erzählt, wir versuchen, wo es nur geht, zu automatisieren, und das wird auch weiterhin ein starker Fokus für uns sein. Ich denke, Felix, da stimmst du mir zu. Wir haben noch gar nicht so viel erzählt von unserem Self-Service-Angebot und in welcher Form wir unsere Produktteams dort immer unterstützen. Natürlich sind wir da auch, wie viele andere Plattformteams, irgendwo mittendrin in der Reise und versuchen, über ein großes Self-Service-Angebot eben zu unterstützen. Ich kann schon sagen, so in die Richtung Development-Plattform halt zu gehen, um halt da auch wieder die Teamautonomie zu steigern, dass unsere Produktteams wirklich sich alleine versorgen können und nicht von einem Plattformteam im weiteren Sinne abhängig sind.
Das ist auch wieder eine coole Journey gewesen. Und da merkt man also, dass es auch realistisch ist, wo wir da hinwollen. Denn wir haben damals angefangen, als das mit den Kubernetes-Clustern losgeht, da denke ich noch gerne dran, dass uns Leute halt über den Teams-Kanal den entsprechenden geschrieben haben, hey, wir hätten gerne Zugang als Produktteam irgendwas. Und dann sind wir losgelaufen, haben uns in Keycloak eingeloggt und von Hand da irgendwelche Gruppen angelegt. Und das hat halt bei den Early Adoptern, bei den ersten 2, 3, 4 Teams ganz gut funktioniert, die dann kamen. Und dann haben wir irgendwann sehr schnell gemerkt, das funktioniert so nicht für uns. Das skaliert vorne und hinten nicht, weil wir den ganzen Tag nur noch dabei sind, Keycloak-Gruppen anzulegen und zu pflegen. wo ich jetzt behaupten würde, dass das auch nicht unbedingt das ist, wofür wir bezahlt werden. Und dann haben wir angefangen, das zu automatisieren und Tooling aufzustellen, wo wir gesagt haben, okay, wir machen einen Infrastructure-as-Code-basierten Ansatz, wir schreiben uns da eigene Modelle im JSON-Format, die entsprechende Pipelines auslösen, dann für die Produktteams die Sachen provisionieren. Und auch das hat total super geklappt. Da war wieder so dieses Thema Developer UX drin, dass wir gesehen haben, okay, Merge Requests sind etwas, was die meisten Software-Developer einfach gerne mögen. Und dann können die umgehen. Und die Akzeptanz war riesengroß. Dann einfach uns per Merge Request irgendwelche Infrastrukturänderungen, neue Teammitglieder oder was weiß ich nicht was, in unser Repository reinzukommitten. Und jetzt haben wir gerade so ein bisschen den Zustand auch bei 150 Teams, wo wir es merken, dass wir einfach sehr oft am Tag gefragt werden, hey, ich habe da einen Merge-Request, könnt ihr den mal bitte merchen? Und dann warten Leute gerade darauf, dass wir irgendwelche Trivialfreigaben machen, wie da wird jemand Neues hinzugefügt, wo ich sage, klar, wir gucken drauf, aber eigentlich kann das eine Maschine machen, weil die Information liegt bei uns natürlich in der digital auch rum, in irgendwelchen Systemen. Und da genau hinzukommen, dass wir so Stück für Stück das jetzt ablösen, vielleicht irgendwelche Auto-Merge-Bots bauen, die nach einem Plausibilitätscheck schon sagen, ich merge das durch. Und dann hin zu einer, genau wie Michael das jetzt auch gerade sagte, zu einer Development-Plattform im klassischen Sinne auch mit dann wirklich einem entsprechenden Server, wo man Self-Service machen kann. Das ist so die Journey, die da hingeht. Und das ist auch wieder eine mega spannende Sache, weil das natürlich etwas ist, wo wir nicht im luftleeren Raum unterwegs sind als Custom-Development-Plattform, sondern wir haben um uns genau die ganzen Teams, die in Kubernetes bereitstellen, die so eine Single-Container-VM bereitstellen. Und mit dem müssen wir uns natürlich komplett abstimmen, dass wir eigentlich so ein firmeninternes Cloud-API da auch haben wollen, weil sonst wäre es auch mit der Hybrid-Cloud-Transformation irgendwie lustig, wenn wir das nicht anbieten würden. Und das sollte natürlich aus einem Guss sein und sich gut anfühlen, dass es halt im Self-Service dann gut läuft. Und das ist eine ziemliche Challenge, die Leute da alle an den Tisch zu bekommen und auch eine gemeinsame Vision zu haben, das umzukriegen, macht aber dementsprechend auch richtig Spaß. Weil wenn man das natürlich dann auch eine Kleinigkeit verbessert hat und merkt plötzlich, 150 Produktteams können dann besser arbeiten, ist zumindest was mich jeden Tag motiviert. Also dieser Riesenscale, weil dann weiß ich auch, wofür ich es getan habe. Umgekehrt macht es natürlich auch immer ein bisschen Druck im Alltag, wenn man mal was schlecht designt hat oder einen Bug drin hat und weiß, die Leute können jetzt alle nicht arbeiten. Aber das ist ein ziemlich cooler Job an der Stelle.
Absolut. Da sind wir halt mitten auf der Reise und lernen halt auch noch, also wir als Plattformteams voneinander gerade sehr viel und sind halt mittendrin, unsere jeweiligen Self-Service-Angebote dann eben miteinander zu kombinieren, zu vernetzen und da dann halt insgesamt für unsere Softwareentwickler am Ende wieder eine gute Developer-Experience zu generieren.
Ja, es lebt von der Akzeptanz. Das ist, wenn die UX Mist ist, dann machen die Leute es selber. Und das wäre so der umgekehrte Albtraum, dass man sieht, jedes Produkt, die macht was selber für sich, das kriegt man ja unheimlich schwer wieder eingefangen. Wenn man dann irgendwann plötzlich 100 Custom Pipelines hat, die alle anders sind und sagt, ich will eine neue Anforderung durchgeben, ich möchte ein neues Security Scanning oder Core einbauen. Das gibt eine Katastrophe, wenn jeder komplett auf sich selbst gestellt unterwegs ist. Was vielleicht noch erwähnenswert ist bei uns, wo wir da gerade stehen, wir dürfen natürlich nicht außen vor lassen, wir haben auch natürlich einen Haufen an Altsystemen, die wir noch wegmigrieren müssen, wo wir auch tatsächlich gleichzeitig den Betrieb noch gewährleisten müssen, weil genau die ganze alte Infrastruktur, die noch läuft und die gerade von den Anwendungsentwicklungsteams abgelöst wird, die baut ja auch entsprechend auf anderen Bildsystemen. Wir haben teilweise mehrere Bildsysteme noch, die wir gerade konsolidieren wollen. Und da muss ja auch der gesamte Betrieb gewährleistet werden. Und das ist auch immer so ein Ding, wo wir ein Eigeninteresse eigentlich haben, auch dass die Produktteams modernisieren, damit wir als Plattformteams dann auch nicht zu viele Stacks parallel betreuen müssen. Und das ist auch mal eine ganz wichtige Message an unsere Produktteams, dann zu sagen, hey Leute, wenn ihr wollt, dass wir die coolen neuen Sachen machen, dann müsst ihr auch uns auch helfen, dass wir uns darauf fokussieren können und von den alten Dingen wegmigrieren. Auch das ist natürlich in einem Konzern der Größe immer ganz spannend, bis da der Letzte auch von der alten Lösung runter ist, das hinzukriegen. Aber das ist natürlich auch nochmal ein guter Teil der Arbeit, wenn man bei uns als DevOps arbeitet. Ja, und da stehen wir eigentlich gerade mit unserer Hybrid Cloud Transformation. Wir hoffen, es hat euch einen guten Einblick in unsere Arbeit gegeben, wie wir so miteinander umgehen, wie wir das Thema DevOps und Anwendungsmodernisierung bei uns in der Rewe Digital gerade fahren. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich demnächst wieder. Tschüss.
Das war Codes und Schmerzlos, dein Podcast aus unserem Home of IT. Danke fürs Zuhören. Weitere Folgen findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Infos zu Rewe Digital findest du unter rewe-digital.com oder auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.